Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und ab jetzt sind unsere Telefone freigeschaltet. Für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, denn gemeinsam wollen wir mit Ihnen in dieser Stunde Franz Kafka ehren. Heute auf den Tag, am 3. Juni, vor 100 Jahren, ist der Prager Schriftsteller gestorben, den man inzwischen wie selbstverständlich ein Jahrhundertautor nennt. So machtvoll sind sein Werk und seine Wirkung. Als Mensch, der gerne liest, kommt man, glaube ich, früher oder später mit ihm in Kontakt, mit seinen Erzählungen, seinen großen Romanen, den Prozess, dem Schloss, dem mit Gregor Samsa sah und wir wollen Sie heute fragen in dieser Stunde, wann oder wie Sie ihn entdeckt haben, was Sie mit ihm verbinden, ob er Sie fasziniert oder auch irritiert, was Ihnen vielleicht auch fremd bleibt, denn er gibt uns ja immer Rätsel auf, endlos sind die Interpretationen seiner Texte. Aber gleich, was Sie zu Kafka zu sagen haben, jetzt ist die Gelegenheit 0800 2254 2254, das ist die Rufnummer für Sie, kostenfrei, wir nehmen die Gebühren 0800 2254 2254, wenn Sie aus dem Ausland anrufen, hängen Sie noch eine Null vorne weg. Wie finden Sie Kafka? Das ist die Frage. Und ich bin heute auch nicht alleine am Mikrofon. Wir sind zu dritt mit uns und mit Ihnen über uns über Kafka zu unterhalten. Im Studio ist Stefanie von Oppen aus der Lesart-Redaktion. Sie hat diese Sendung vorbereitet und war unsere Kafka-Beauftragte sozusagen der letzten Monate. Hallo Stefanie.
Ja, guten Morgen.
Und dann begrüße ich mit großer Freude einen ganz besonderen Mann des Buches, den Berliner Verleger Sebastian Guggolz, der jetzt nicht nur seinen eigenen Verlag hier in der Hauptstadt betreibt, sondern sich in jüngster Zeit auch intensivst mit Kafka beschäftigt und auseinandergesetzt hat, eine große Anthologie herausgegeben mit Stimmen zu Kafka quer durch die zeitgenössische deutsche und europäische Literatur. Höflich haben wir ihn früher immer gesiezt. Heute als Kafka-Freunde haben wir uns mal auf ein Gruppendu geeinigt. Guten Morgen, lieber Sebastian. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Wann hast du eigentlich Kafka das erste Mal gelesen?
So wie wahrscheinlich fast jeder, das allererste Mal in der Schule und dann immer wieder. Und wie wahrscheinlich auch die meisten, habe ich lange immer gedacht, naja, ich kenne natürlich Kafka. Man hat Kafka gelesen und denkt dann immer, wenn man ein paar Sachen kennt, kennt man alles. Ich habe jetzt zum Jubiläum nochmal alles gelesen und habe festgestellt, wie viel ich eigentlich nicht gelesen hatte. Und vor allem, wie viel ich plötzlich neu gelesen hatte mit dem zeitlichen Voranschreiten, mit dem Altern. Also Kafka hat nicht nur über die Verwandlung geschrieben, Kafka verwandelt sich auch selbst beim Lesen und das ist eine tolle Erfahrung. Aber inzwischen habe ich, glaube ich, den ganzen Kafka gelesen.
Und wie war das bei dir, Stefanie, deine erste Begegnung mit Franz Kafka?
Also ich habe ihn tatsächlich nicht das erste Mal in der Schule gelesen, sondern ich habe irgendwann mal beschlossen, jetzt muss ich erwachsen werden und bin dann an das Bücherregal meiner Eltern gegangen und da sprach mich so ein ganz dickes schwarzes Buch an. Das war, glaube ich, meine existenzielle Phase und das war nun zufällig Kafka und es handelte sich um eine Sammlung von seinen unvollendeten Romanen und da erinnere ich mich vor allem an die Lektüre von Das Schloss. Das war, glaube ich, wirklich das erste Buch von ihm, was ich gelesen habe. Und interessanterweise habe ich immer noch genau die Bilder im Kopf von damals. Also ich war vielleicht 16, würde ich mal sagen. Und ich habe das noch so im Kopf, wie dieses Schloss, diese bedrückende Stimmung, dieser Schnee, dieser Mensch, der da irgendwie nirgendwo gelandet ist, dieser Landvermesser, um den es da geht. Also das hat sich mir sehr eingeprägt und vor allem bin ich so vollkommen unvorbereitet in diesen Kafka hineingestolpert, diesen Menschen nämlich wirklich auch, aber der irgendwie auch so eine Stimmung traf. Und ich glaube, zu dem Thema, was Kafka mit Jugendlichen macht, kommen wir später auch nochmal.
Genau. Ich bin relativ spät zu Kafka gekommen, muss ich sagen. Ich bin ja in den 1970ern groß geworden. Da hat man noch Kafka noch nicht so in der Schule durchgenommen. Man hat so die Klassiker gelesen oder Böll oder Brecht. Ich, Charles Bukowski, Henry Miller, so Teenager-Rebell-mäßig. Aber erst als ich zu studieren anfing, Anfang 20, da hatte ich mein Kafka-Erlebnis, als der S. Fischer Verlag, nämlich das Kafka-Haus, zu irgendeinem Jubiläum so eine schöne Kassette mit 7 Taschenbuchbänden herausbrachte, die Umschläge so im coolen Schwarz, kostete 50 Mark, viel Geld damals für mich, aber ich kaufte sie mir, ja, und dann fing ich an, ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr mit was, aber dann ging wirklich diese Kafka-Welt auf und ja, in ihr bin ich auch geblieben. So, jetzt haben wir Sie hoffentlich am Radio auch angefixt, dazu inspiriert, uns Ihre Kafka-Geschichte zu erzählen. 0800 2254 2254, das ist unsere Nummer, 0800 2254 2254, 8 Leitungen sind geschaltet, ran ans Telefon, die ersten Anrufer sind schon da. Wie finden Sie Franz Kafka? Und unsere erste Hörerin, das ist Christiane Danneberg aus Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen. Eine kleine Verbesserung. Oh. Ich heiße Christine, also
entschuldigen
Christiane
Sie.
Ohne A und Dannenberg.
Frau Dannenberg, entschuldigen Sie diesen Lapsus. Wie finden Sie Kafka?
Also faszinierend, berührend. Also ich habe den auch zunächst in der Schule gelesen, nur diese Erzählung Die Tänzerin heißt das, glaube ich, oder Die Zirkustänzerin. Damals habe ich das gar nicht verstanden, da war ich, glaube ich, 14 oder so. Und Kafka ist mir erst näher gekommen über eine, schon ein paar Jahre her, da gab es im Fernsehen eine, ja, Sendung über ihn. Also da haben die Frauen gesprochen, mit denen er zusammen war. Und überhaupt, ich habe über ihn auch gelesen, also wie er als Mensch war, also so grob. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen, weil, ja, er war ja in dieser inneren Not. Das hat ihn, glaube ich, immer begleitet und nach außen hin ein sehr freundlicher Mensch. Und also so war mein erstes Bild von ihm.
Ja, ich meine, mit Kafka ist es ja so, ne, Sebastian, Stefanie, dass man, wenn man ihn anfängt zu lesen und dann mit sich doch für ihn interessiert, dass dieses Leben einfach auch unglaublich mächtig auf die Lektüre einwirkt, ne, auf so eine Weise.
Ja, und das ist auch naturgemäß. Es gibt ja in der Literaturwissenschaft so diese Linie, die vertritt, man soll den Autor nicht mit dem Werk vermischen. Bei Kafka ist das fast nicht möglich. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil seine Texte ja Rätsel aufwerfen, die sie selbst nicht lösen. Und man versucht dann natürlich, das mit der Biografie des Autors zu lösen. Und man kommt dem auch erstaunlich nahe. Man erfindet ja sehr viel von Kafkas Biografie auch in seinen Werken. Und deswegen ist das, glaube ich, also bei mir ist es auch so, dass die Figur Kafka immer im Hinterkopf ist, wenn ich Kafka lese.
Genau.
Ja, das kann ich auch nur unterschreiben. Also auch, es gibt ja auch wahnsinnig viele Briefe, die er an seine Geliebten geschrieben hat. Und die enthalten einfach auch relativ viel schon von dem Romanstoff. Und besonders im Mittelpunkt steht für mich da immer der Prozess, der ja wirklich im Prinzip, aber darauf kommen wir aber vielleicht später noch, wirklich zurückgeht auf eben die Trennung von Felice Bauer und dann noch mit ihrer Zeugin Grete Bloch dabei. Also da lässt sich wirklich überhaupt nicht verleugnen, dass es da einen eindeutig biografischen Bezug gibt.
Frau Dannenberg, ich danke Ihnen für einen Anruf.
Ja, ich wollte noch sagen, also ich finde Ihre Art, die Sendungen zu moderieren, Herr Scholl, immer sehr, also finde ich immer, gefällt mir immer total gut. Das wollte ich nochmal angemerkt
das
haben.
Das freut mich jetzt sehr. Der errötet jetzt der Moderator und entschuldigt sich nochmal, dass er Ihren Namen gleich mal falsch ausgesprochen hat oder falsch aufgeschrieben hat. Alles gut, schön. Wir bleiben in Hamburg, nämlich da ist Franz Josef Hanke in der Leitung. Guten Morgen, Herr Hanke.
Guten Morgen, Marburg.
Ah ja, sagen Sie mal, was passiert denn heute mit uns? Marburg und ich habe Hamburg gelesen.
Ja gut, also lieber Herr Scholl, also ich wollte mich dem Lob vorhin anschließen, auch aus früheren Zeiten. Aber ich wollte jetzt kurz zu Kafka sagen, erstens, was mich fasziniert, ist die Rhythmik seiner Sätze. Mhm. Also wenn man die laut liest, dann merkt man, dass das eigentlich unheimlich musikalisch ist. Das Zweite, was mich fasziniert, das ist auch, dass er durchaus auch hoffnungsfroh und humorvoll sein kann. Und wenn Sie die Torhütergeschichte nehmen, also wo der mächtige, dicke Mann da steht und der Bauer aus der Provinz ängstlich sich nicht wagt, durch das Tor zu gehen und schließlich kurz vor seinem Tod er den Torhüter dann schließlich fragt und er sagt, ja, du hättest doch einfach nur reingehen müssen, so sinngemäß, ja.
Ich muss gerade so ein bisschen lächeln. Torhüter heißt es nicht die Türhütergeschichte. Torhütergeschichte ist aber auch ganz goldig. Da denkt man ja an Fußball, ne?
Genau, nee, aber ich meinte Türhüter richtig. Genau, also jedenfalls, es geht darum, dass er sagt, wenn du dir deinen Mut genommen hättest und das einfach gemacht hättest, dann hättest du es eben machen können. Also warum seid ihr alle so feige? Und das finde ich, das wird zu wenig gesehen, dass Kafka durchaus ein hoffnungsfroher Mann ist. Und zu meiner persönlichen Geschichte, also ich habe mit 17 oder 16 in der Schule die Geschichte von Gregor Samsa, die Verwandlung, gelesen. Fand das damals eher befremdlich und bin dann später zu Kafka gekommen über eine Freundin, die Germanistin ist und sich sehr stark mit Kafka beschäftigt hat. Und wir haben zusammen mit einem schottischen Altphilologen einen Kafka-Lesekreis gemacht und haben über ein halbes Jahr oder noch mehr uns regelmäßig getroffen und immer einzelne Texte, meistens die kurzen, gelesen und darüber gesprochen. Und das war für mich sehr gut und ich kann das nur jedem empfehlen, sich Freunde zu suchen und sich mal Literatur vorzunehmen. Wir haben das auch mit Goethe, mit dem Faust gemacht. und einfach mal gemeinsam drüber zu sprechen, ohne den Anspruch der Wahrheit und Weisheit, sondern einfach nur, was gibt mir das persönlich?
Ich meine, das, weil Sie gerade sagen, ja, ohne Anspruch der Wahrheit, bei Kafka ist es ja wirklich so, dass es so eine unerschöpfliche Tiefe ist, den Ausdruck, den habe ich jetzt von Sebastian Gugolz aus seiner Anthologie erklärt, dass man eigentlich, also Interpretationen sind endlos in Kafka, ne? Also die Bibliotheken sind voll damit, aber sozusagen dieses Unauslotbare, das eigentlich, ja, auch jede Generation wahrscheinlich immer wieder neue Schichten oder neue Fragen dadurch bekommt, das ist ja auch das Faszinierende an seinen Texten. Es gibt, mir fällt kein anderer Autor ein, bei dem das ähnlich ist.
Nee, und das liegt, glaube ich, auch, also diese brennende Aktualität, die sich einfach nicht abnutzt bei Kafka, die liegt, glaube ich, auch daran, dass er sich so frei macht von Äußerem. Also heute begehen wir seinen 100. Todestag, das heißt, er hat vor über 100 Jahren gelebt. Und das ist natürlich irgendwie auch präsent in seiner Literatur, aber es ist kein Zeitkolorit drin. Und das führt dazu, dass es unbedingt anschlussfähig ist. Also das sind Themen, es sind innere Themen, es sind Themen, die eben nicht von irgendwelchen Dekorationsdingen von außen oder auch von Politik, ist alles frei in seiner Literatur, sondern es werden wirklich Parabeln, es werden überzeitliche Texte und dadurch sind die eben auch überzeitlich anschlussfähig und können bis heute auch mit genau dem gleichen Gewinn wie vor 100 Jahren gelesen werden.
Franz Josef Hanke aus Marburg, jetzt sage ich es richtig. Hallo, jetzt vielen Dank für Ihre Kafka-Lektüre. Alles Liebe.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen und wie gesagt, das Lob muss unbedingt nochmal wieder erneuert werden. Also ich finde Sie seit vielen Jahren
ach Gott,
hervorragend.
Das und ist ja wirklich ganz,
ganz, die anderen
ganz rührend. Aber
wenn das weitergeben, also das hat Kafka jetzt nicht gesagt, aber er hätte das bestimmt auch so gefunden.
Ui, ja, das wird ja immer besser. Wunderbar, ich danke Ihnen, danke, alles Liebe. Ne? Tschüss, so beim nächsten Hörer sage ich jetzt erstmal gar nicht, woher er kommt, weil ich es nicht weiß, sondern als Eckhard Zilm am Telefon. Hallo.
Hallo.
Von wo rufen Sie denn an?
Ja, ich rufe aus Sachsen-Anhalt an und zwar wohne ich in Roßlau.
Mhm. Und wie ist Ihre Geschichte mit Kafka? Wie finden Sie ihn?
Also ich bin in der DDR sozialisiert und habe dort mein Abitur 1970 gemacht. Ich bin jetzt schon 72 Jahre alt, wollte ich nochmal sagen. Und in der DDR wurde Kafka totgeschwiegen. Und erstaunlicherweise, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, der Begriff Kafkaesk, der wurde bei mir in meiner Peer Group dort trotzdem verwendet. Und ohne dass ich einen tieferen Zusammenhang zu einem Literaten dort irgendwie hergestellt habe. Erst nach der Wende ist mir dann Kafka begegnet und habe ihn aber in meiner Leseliste ziemlich weit nach hinten geschoben und plötzlich ist mir mal das Buch Amerika in die Hand gefallen und dann habe ich da gelesen und habe es aber nach ein paar Seiten weggelegt. Ich fand irgendwie gar keinen Zugang zu diesem Werk. Und wollte ich jetzt mal die Frage stellen, was würden Sie mir denn empfehlen? Wie könnte man einer, der sich mit Kafka jetzt beschäftigen will, erstmalig, welches Werk sollte er lesen, um einen Zugang zu diesem Autor zu finden?
Ja, da fragen wir gleich mal Sebastian Gugolz. Was meinst du, Sebastian? Genau. Was ist der beste Einstieg? Schwierig, ne?
Also ich würde auf jeden Fall mit den kürzeren Texten anfangen. Also mit den Parabeln, mit den Erzählungen. Die Verwandlung ist auch immer ein guter Einstieg. Man kann natürlich auch mit dem Verschollenen oder Amerika, wie er dann später hieß, mit dem Roman anfangen. Allerdings ist er auch eher untypisch für Kafka. Und vielleicht ist es leichter über die kleineren Texte. Und was wir vorhin schon hatten, ich würde das begleiten auf jeden Fall mit einem biografischen Einstieg in Kafka, weil dadurch entblättert sich auch das Werk und dadurch versteht man eben auch sehr vieles mehr, was einem vielleicht beim ersten Lesen so ein bisschen seltsam oder unverständlich vorkommt.
Vielleicht kann man sich auch ein bisschen mit der Anthologie vorbereiten, die Sebastian Gugolz herausgegeben hat, weil Sie gerade das Stichwort nannten, Kafkaesk, das sei in der DDR ja auch schon verwendet worden. Da gibt es einen wunderbaren Text von A.L. Kennedy in dieser Anthologie. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz aufgreifen.
Ja, das Genau, Earl Kennedy, die schottische Schriftstellerin, die hat nämlich auch über das Wort Kafkaesk geschrieben. Das gibt es nämlich auch im Englischen, Herr Zilm, ne?
Ja, das weiß ich.
Da schreibt man es anders. SQE, das ist sozusagen wirklich ein Adjektiv, das im Lexikon steht, eben rätselhaft, dunkel, geheimnisvoll, bizarr. Und die Earl Kennedy, die ist ja auch eine sehr scharfe Kritikerin, die denkt beim Wort Kafkaesk, gesagt hat, erzählt sie die Geschichte, dass sie immer das Wort denken muss, als sie erfuhr, dass der Sprecher der US Marines im Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba, dass der ausgerechnet Mike Kafka heißt. Und das war, ja, und das war für sie dann sozusagen das Kafkaeske. Erzähl mich, danke Ihnen sehr für den Anruf.
Keine Ursache.
Machen Sie weiter. Dankeschön, alles Gute nach Sachsen-Anhalt. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Heute ganz zu Ehren von Franz Kafka. Im Studio sind Stefanie von Oppen aus unserer Redaktion und Sebastian Gugolz. Wir haben die Anthologie gerade angesprochen, die du herausgegeben hast. Du hast die letzten 2 Jahre fast mit nichts anderem beschäftigt, habe ich gehört. Das sind Texte, 28 Essays, man kann sagen, wirklich gesamteuropäische Literatur. Was ist da zu lesen?
Also ich hatte, als ich die Idee hatte, diese Anthologie zu machen, hatte ich mir zuerst gedacht, ich frage deutsche Autoren und dann war aber klar, man muss das europäisch aufziehen, weil das ja auch so interessant ist, wie Kafka in anderen Sprachen wirkt. Und wir wollten oder ich wollte einfach zeigen, wie wirksam Kafka heute noch ist, also wie lebendig er in der Lektüre ist. Aber was dann kam an Beiträgen, hat mich nochmal deutlich überrascht, weil es eine wirklich, also wie du sagst, eine absolute Fülle ist. Es sind Anekdoten dabei, es sind kleine Geschichten zu einzelnen Büchern, es sind sehr viele persönliche Geschichten über den eigenen Zugang zu Kafka oder den Erstkontakt zu Kafka, sind aber auch fast wissenschaftliche Texte. Manche analysieren richtig einzelne Aspekte von Kafka. Und das Tolle ist, es gibt praktisch keine Doppelungen. Ich hatte am Anfang Angst, alle schreiben über den Prozess oder alle schreiben über die Verwandlung. Die einzelnen Autoren und Autorinnen haben sich aber ganz unterschiedliche Sachen rausgesucht. Und man erfährt zum Beispiel von Jon Fosse, von dem Literaturnobelpreisträger, dass er mal Kafka übersetzt hat ins Norwegische. Man erfährt von Sascha Mariana Salzmann, dass sie einen sehr persönlichen Zugang zu Kafka hat, über ihre eigene Queerness, also über den queeren Kafka, wo es auch wirklich sehr viel zu entdecken und erzählen gibt. Also es ist wirklich ein absolutes Bündel an verschiedenen Geschichten, verschiedenen Blicken, was eben, und das ist das Schöne und das, was ich hoffe, auch Lust macht, selber Kafka nochmal neu zu lesen, unter Anleitung dieser ganzen Autorinnen und Autoren.
Und Stefanie, du hast dich in den letzten Monaten auch sehr, sehr stark mit Kafka beschäftigt, mit den vielen, vielen Büchern nämlich, die jetzt zu diesem Todestag herausgekommen sind. Wir haben etliche auch schon vorgestellt in der Lesart und 6 davon sind auch auf unserer monatlichen Empfehlungsliste, die wir zu Ehren Kafkas ganz auf ihn ausgerichtet haben. Sie ist ganz frisch erschienen. Was ist denn da zu finden?
Also das sind tatsächlich 5 Bücher und macht ja nichts. Erzählt. Auf jeden Fall möchte ich da 2 herausgreifen, 2 eigentlich ganz dünne Bändchen. Das eine heißt Franz Kafka im Ostseebad Müritz. Das hat Günter Karl Bose herausgegeben und zusammengestellt. Und zwar geht es da um den letzten schönen Sommer seines Lebens, den Kafka in Müritz an der Ostsee verbracht hat. Und bei der Gelegenheit oder in diesem Sommer hat er eben Dora Diamant kennengelernt. Die einzige Frau, glaube ich, mit der er jemals wirklich auch zusammengelebt hat und die ihn dann auch zu Tode gepflegt hat. Und das hat Günter Karl Bose wirklich so schön zusammengestellt. Also zum einen erfährt man eben von den Plänen Kafka, die er macht, um überhaupt dahin zu fahren. Also er brauchte eben immer viel gute Luft, weil er ja Tuberkulose hatte. Und dann wird beschrieben, wie er dort spazieren geht und auf ein Kinderheim trifft und da eine auch sehr interessante Tänzerin zunächst kennenlernt und so dann überhaupt Eintritt in das Kinderheim bekommt und da in der Küche diese wunderschöne Dora Diamant entdeckt. Und die Geschichte wird so ein bisschen auch in Briefen und Zitaten erzählt in diesem Buch. Aber es geht eben auch um das Gasthaus Glück auf, in dem Kafka untergekommen ist. Und es sind da auch Dokumente und es werden auch so kleine Elemente, so die Zimmer und eine Soussière aus diesem Heim gezeigt, was wohl besonders schön war. Interessant fand ich außerdem auch, dass es damals schon, das war 1923, wie gesagt, also auch Zeit der Inflation und Zeit der großen Krise, dass es damals schon Herbergen dort an der Ostsee gegeben hat, die explizit Juden ausgeschlossen haben, also die sehr betont haben, ja, hier sind nur Christen willkommen. Und er war natürlich in einem Haus untergebracht, wo Juden willkommen war. Und Dora Diamant, wie wir alle wissen, ist ja auch Jüdin gewesen. Und davon kann man, von Dora Diamant und Franz Kafkas wunderschöner Liebesbeziehung, kann man auch schön einen Bogen schlagen zu einem anderen Buch auf dieser Liste. Das heißt Herr Kafka und die verlorene Puppe. Das ist von Larissa Teule und eine amerikanische oder englische Schriftstellerin. Und die greift eine Geschichte auf, in der Kafka und Dora Diamant gehen da im Park spazieren und treffen auf ein Mädchen, das ganz in Tränen aufgelöst ist, weil es eine Puppe verloren hat. Und da sieht man eben auch, das war ja auch schon eben anzudeuten, also sie war ja auch in einem Kinderheim gewesen, also er hat so eine Liebe zu Kindern offensichtlich, obwohl er ja nie selber Kinder hatte. Und er spricht mit dem Mädchen und sagt, ja, weißt du was, ich glaube, deine Puppe ist einfach nur verreist und du wirst von ihr hören. Ich bin ehrenamtlicher Postbote. Und tatsächlich bekommt dann das Mädchen immer, wenn sie sich im Park treffen, einen Brief von der Puppe aus der Ferne. Also das ist eine Geschichte, die es tatsächlich geben soll. Aber natürlich hat die Autorin dieses Buches das so ein bisschen auch dazu erfunden und erweitert. Übersetzt ist das übrigens das Buch von Matthias Jeschke und hat sehr, sehr schöne Illustrationen von Rebecca Green und ist erschienen im Sauerländer Verlag, der eben auch Teil von Fischer ist.
Danke, Stefanie. Zwei Titel auf unserer aktuellen Lesart-Empfehlungsliste. Sie finden sie leicht im Netz unter deutschlandfunk.de. So, und jetzt sollen wieder unsere Hörer zu Wort kommen. Daniel Ziegler aus Kleve. Ich grüße Sie, guten Morgen.
Ja, wunderschön, dass ich Sie am Telefon habe.
Ja, wie finden Sie denn Kafka, Herr Ziegler?
Ich möchte eine Geschichte aus dem Schluss meiner Schulzeit erinnern. Ich hatte also Deutschleistung in einem Gymnasium in Mönchengladbach mit einem strengen Lehrer, der uns aber echt zum Lesen inspiriert hat. Und so haben wir eben in unserer allerletzten Deutschstunde ein Denkmal setzen wollen mit einer Performance, die wir aufgeführt haben. Wir haben das ohne sein Wissen, also ganz viele Texte, die wir gelesen hatten in der Zeit von Effi Briest bis Iphigenie auf Tauris und so weiter und ganz viel Kafka auch, haben wir darin verarbeitet. Und wir haben also zum Beispiel einen Schüler absichtlich zu spät kommen lassen. Also die Abiturprüfungen waren geschrieben, es war alles gegessen, es gab nichts mehr zu verlieren. Und ein Schüler kam also zu spät rein, sich den Ärger des echten Lehrers zugezogen. Anstatt sich zu entschuldigen, hat dieser Schüler dann aufgeführt aus der Erzählung Gib's auf von Kafka, rezitierte dann auswendig, als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte und so weiter und so weiter. Bis hin zu Gib's auf, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen. Ein Text, den ich bis heute auswendig kenne, mit dem ich meine Familie, meine drei Kinder nerve.
Ja, das ist wirklich lustig. Wir lachen hier alle. Aber das ist insofern interessant, als ja immer häufiger auch genannt wird, ja, Kafka ist ja jetzt nicht nur so düster und nicht so schwarz und nur so abgründig, sondern dass man wirklich ganz viele humoristische Elemente in ihm hat. Ja, es gab sogar mal, kann ich mich erinnern, so die alten Autoren der neuen Frankfurter Schule, Eckhard Henscheid und Robert Gernhardt, die haben in den 80er Jahren schon gesagt, Mensch, Kafka hat immer brüllend gelacht bei seinen Lesungen, bei den wenigen, die er hatte. Das weiß keiner, ne? Sebastian Gogols, dieser Humor bei Kafka. Ich meine, gut, es ist jetzt kein schenkelschlagender Witz, aber es ist schon irgendwie humoristisch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Kafka kam stark vor. Wir haben in der Abiturprüfung auch über die Heimkehr geschrieben, den Vergleich mit dem verlorenen Sohn und so weiter.
Alles klar, Herr Ziegler, ich danke Ihnen. Mir sind so viele Hörer noch in der Leitung. Gehen wir gleich zum nächsten. Gehen wir gleich zum nächsten. Moritz Schwenger in Köln. Hallo.
Hallo, guten Morgen. Ich wollte auch einfach erzählen, wie ich ein bisschen zu Kafka gekommen bin oder warum ich Kafka noch mehr lieben gelernt hatte, als ich ihn eh schon mochte. Ich habe nämlich in Frankreich Politikwissenschaften studiert und da ist mir einfach diese inhärent politische Rolle Kafkas als Vorbotende wirklich modern auch Rechtsstaatlichkeit und von Machtmissbrauch klar geworden, die ich auch immer mit der Philosophie von Michel Foucault verbinden kann, weil man sieht einfach schon, wie Staaten immer clandestiner ihre Macht ausüben, wie Bürokratie funktioniert, wie Menschen untereinander, wie alles eigentlich politisch wird, ob die Verbindung zur Familie, die Verbindung zum Vater, wie das Patriarchale inhärent eine politische Frage ist. Und was ich da so poetisch finde, ist eigentlich, wie in dieser metapolitischen Lesart sich eigentlich zeigt, wie redundant dieser demokratische Freiheitsbegriff wird, wenn man sieht, dass das Recht alleine nicht direkt die Freiheit bedeutet, sondern es immer diese Kontextualisierung davon gibt. Und das fand ich schon in meinen deutschen K-Zeiten eigentlich spannend, aber da war das natürlich nicht die Antwort, die gesucht war, sondern dann später in meinem Politikstudium habe ich erst erkannt, dass das eigentlich ein Vorprophet ist, gewesen ist, den man dann im Foucault lesen kann.
Ja, das ist, glaube ich, insofern wirklich bei Kafka interessant, dass er der Autor wurde, der eigentlich so Mechaniken der Öffentlichkeit, Gesetzmäßigkeit, Prozesshaftigkeit, irgendwie politische Strukturen oder vor allem Strukturen eben auch sozusagen in ihrer Abgründigkeit gezeigt, also vor dem Gesetz der Prozess. Das sind alles Texte, die eigentlich so in Labyrinthe führen und die man natürlich wiedererkennt, wenn man selber mal beim Bürgeramt war. Jetzt ist vielleicht ein alberner Vergleich. Aber da haben Sie einen wirklich wichtigen Punkt angesprochen, Herr Schwenger. Alles Liebe, ja, bis dann. Dank. Tschüss. So, und in Hamburg ist Simone Litzko in der Leitung. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Ich habe vor allem deshalb angerufen, weil ich vorhin den Beitrag des älteren Herrn gehört habe, der immer noch nach einem Zugang sucht zum Werk von Kafka, und wollte dazu mal einen Tipp abgeben. Denn mein Zugang zu Kafka habe ich tatsächlich über ein Hörbuch bekommen. Und zwar gibt es eine wunderbare Lesung vom Schloss. Ich habe auch in der Zwischenzeit oder die Wartezeit hier am Telefon genutzt und habe herausgefunden, dass man das aktuell sogar ganz for free in der ARD-Mediathek finden kann und kann das wirklich nur empfehlen. Es ist sehr umfangreich, irgendwie 29 Mal eine halbe Stunde, aber es lohnt sich sehr.
Wer liest denn das?
Das liest Ulrich Matthes.
Oh, wunderbar.
Und na gut. Ich habe das vor
großes,
ein paar Jahren
großes Aufseufzen im Studio. Alle mit Uli Matthes ist natürlich ein Ding, ja?
Ob, ja. Genau, und ich habe das vor ein paar Jahren eben auch im Radio, meinem Lieblingsmedium, gehört. Und das hat mich ganz gefangen genommen. Und das, und dieses Vorlesen und Zuhören, wie gesagt, kann ich nur empfehlen als erleichterter Einstieg sozusagen in das doch sehr komplexe Werk.
Ganz,
fand ich super.
Ganz toller Tipp, Frau Litzko. Da danken wir Ihnen. Und Sie bauen uns eine prima Brücke, nämlich zu anderen Medien, von denen wir es gleich haben, wenn es nämlich um die Kafka und die Jugend geht. Frau Litzko aus Hamburg, alles Liebe, bis dann. Tschüss.
Umso besser.
Tschüss. Wie hier drei im Studio. Die gehören ja noch den Generationen an, die ja so klassisch buchsozialisiert sind. Als wir aufwuchsen, da gab es keine Social Media. Junge Menschen können sich das nicht mehr vorstellen, ohne damit zu leben. Es ist ja die zentrale Verständigung geworden auf der ganzen Welt für die Generation Z, wie man sie auch nennt, der um die Jahrtausendwende Geborenen. Und immer stärker wird auf den Plattformen auch Literatur kommuniziert. Und jetzt eben im Zuge dieser allgemeinen Würdigung Kafkas zum Todestag, ja, da ist er ganz stark und präsent auf TikTok und Instagram. Unsere Autorin Lara Lorenz hat sich da mal umgesehen und umgehört.
Der Prozess, also mein liebstes Kafka-Buch auf jeden Fall. Ich finde, es zeigt alles, was Kafka so kann und drauf hat und was Kafka ausmacht. Das ist ja auch einfach super aktuell. Also diese undurchsichtige Bürokratie, das Individuum ist nicht mehr so richtig und schreibt einfach eine Hoffnungslosigkeit aus, mit der einfach viele Leute gerade relaten können. Also speziell Gen Z und auch die Millennials so. Deswegen ist, denke ich, das ein zweiter guter Einstiegspunkt.
So klingt das, wenn Yannick bei TikTok über Literatur spricht. Videos zu Kafka laufen besonders gut.
Weil einerseits gibt es natürlich Leute, die super fasziniert sind von ihm, aber auch Leute, die ihn halt einfach durch die Schulzeit wahrscheinlich total hassen.
Seit einigen Jahren scheint es besonders viele Kafka-Fans zu geben. Unter dem Hashtag Kafka gibt es bei TikTok über 140.000 Videos, viele davon mit dramatischer Musik unterlegt. Ich kann dich nicht verstehen lassen. Ich kann niemanden verstehen lassen, was in mir vorgeht. Ich kann es mir nicht einmal selbst erklären. Dieses Zitat aus Die Verwandlung wird immer wieder geteilt. Ein User erzählt, wie emotional ihn Kafkas Brief an den Vater macht. Eine andere schreibt, er kennt mich nicht, aber ich habe alle seine Bücher, Kurzgeschichten und Briefe gelesen. In einem anderen Universum sind wir Freunde. In den sozialen Medien verschwimmt schnell die Grenze zwischen Kafka und seinen Figuren, sagt Nils Penke. Er ist Literaturwissenschaftler an der Uni Siegen und forscht zur Geschichte des Populären.
Gerade im Zusammenhang von Social Media und Literatur ist das, denke ich, eines der Hauptmotive. Also sich mit dem zu identifizieren, was man liest, sich darin wiederzufinden, sich wiederzuspiegeln. Das scheint mir eine der Begründungen zu sein. Also warum sich Kafka so gut als Identifikationsfigur auch anbietet, der selber diese Nähe auch zu seinen Figuren quasi angeboten hat über seine Biografie her, mit der sich wiederum dann auch viele junge Menschen identifizieren können. Also die vielleicht selber ihren Alltag, ihre Welt als zum Teil undurchschaubar oder zumindest nicht selbst gestaltbar erleben.
Kafka ist das, was man im Internet relatable nennt. Er findet Worte für die Gefühle junger Menschen, die zwischen Klimakrise, Krieg in Europa und der Corona-Pandemie erwachsen werden.
Also jetzt vielleicht vor 40, 50, 60 Jahren. Also natürlich gab es auch irgendwie bestimmte kollektive Nöte und Sorgen. Also jetzt alleine vor dem Hintergrund des Kalten Krieges beispielsweise. Aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Szenario als jetzt das, in dem wir heute stecken. Also eben weil sich da auch das Ökonomische und das große Gesellschaftliche mit dem kleinen, konkreten, ja, miteinander verschränkt, verbindet und für das Individuum herausfordernd bis überfordernd ist. Und ich glaube, diese Form der Überforderung ist ja doch eine der zentralen Erfahrungen des frühen 21. Jahrhunderts oder der 20er Jahre oder wie auch immer man die nennen möchte.
Platt gesagt, es ist Kafkaesk, auf Plastik zu verzichten und extra kurz zu duschen, während Öl- und Gasunternehmen Rekordgewinne machen und die Umwelt zerstören. Yannick glaubt, auch die Corona-Pandemie habe ihm und anderen jungen Menschen eine neue Perspektive auf Kafka gegeben.
Also ich hatte das Gefühl, auf einmal fühlen sich Kafkas Charaktere noch echter und noch nachvollziehbarer an. Zum Beispiel in der Prozess, ne, geht es ja auch um Unsicherheit. Und genau das hat die Pandemie ja auch mit uns gemacht. Also niemand wusste genau, was passiert, so was auf uns zukommt, warum Dinge geschehen. Es war einfach alles irgendwie undurchsichtig und dadurch sehen wir uns selbst ja irgendwie in der Prozess nochmal mehr.
So geht es ihm auch mit anderen Werken von Kafka. In Die Verwandlung sieht Yannick eine Müdigkeit mit dem Kapitalismus, die viele junge Menschen in seinem Umfeld teilen.
Also Gregor Samsa wacht als Käfer auf und seine Sorgen sind, dass er zu spät kommt und dass sein Chef verärgert sein könnte und dass er seine Familie nicht mehr versorgen kann. Das ist ja Kritik einfach daran, dass Leistung und irgendwie wirtschaftlicher Output mehr geschätzt wird als die ArbeiterInnen selbst. Ich glaube, meine Generation und auch die junge Generation beziehen ihre Identität halt nicht mehr über den Job, den sie machen. Und wenn sie halt merken, dass sie dafür nicht gewertschätzt werden, halt noch weniger. Und ich glaube, das kann man halt speziell aus Die Verwandlung auch gut lesen.
Stagnierende Löhne kombiniert mit Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten fühlen sich eben nicht nach Wertschätzung an. Literaturwissenschaftler Nils Penke ist deshalb nicht überrascht, dass Kafka bei jungen Menschen gerade jetzt so beliebt ist.
Ich glaube ja, je machtloser oder je fremdbestimmter auch das eigene Dasein ist, desto häufiger kommt dann wahrscheinlich diese Erfahrung auch, sich wie Kafka oder wie in einer Kafka-Erzählung zu fühlen.
Kafka auch als Jugendautor unserer Zeit, Sebastian Gugels im Studio, ist ein Phänomen, ne?
Ja, und auf eine ganz besondere Weise scheint er da ein Lebensgefühl zu treffen, was aufgegriffen wird in der heutigen Generation. Und das klang in dem Beitrag ja auch schon an. Ich glaube, das ist diese Frage der Machtlosigkeit oder der Ohnmacht bestimmten undurchschaubaren Mächten gegenüber. Das zieht sich ja durch Kafkas Werk. Und er beschreibt, was das auf die Psyche des Einzelnen oder was das auf das Leben des Einzelnen, was das da für Auswirkungen hat. Und ich glaube, darin finden sich ziemlich viele junge Leute auch wieder, dass sie gar nicht wissen, wo ihr Leben eigentlich hin soll. Mhm. Und was ich aber auch beobachte, also beim Fischer Verlag kommen extrem viele Anfragen zu diesem Thema, also von jungen Leuten, die wissen wollen, was das mit Kafka auf sich hat. Und ich glaube aber trotzdem auch, dass da ein erhebliches Maß an Projektion drin ist, weil wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Kafka als der düstere Autor wird ja in letzter Zeit immer weiter abgelöst, auch von Kafka als dem lustigen Autor. Also ich glaube, die Person Kafka oder die Figur Kafka ist noch lange nicht zu Ende analysiert. Da gibt es noch sehr viele Aspekte, die bisher unterbelichtet waren. Und in diesem TikTok-Phänomen oder in diesem sozialen Medienphänomen ist es schon sehr stark auf die Melancholie, auf die Traurigkeit, also auf einen Kafka, ich glaube, in den man sehr viel reinprojizieren kann, gerichtet. Und Kafka war aber schon auch, aber das ist ja die Möglichkeit, den dann danach zu entdecken im nächsten Schritt. Kafka war schon sehr viel vielschichtiger, viel humorvoller, viel sozialer auch. Wir kennen ihn ja nur als den Abgeschotteten. Er liebte Vergnügungen, er ging ins Kino wie verrückt. Also es gibt einen sehr reichhaltigen Kafka, der hoffentlich dann im zweiten Schritt entdeckt wird.
Kafka in den neuen Medien, da hat vielleicht auch unser Hörer Felix Kubin etwas zu sagen. Aus Hamburg ruft er an, Sie sind Hörspielmacher, wie ich lese. Herr Kubin, hallo.
Ja, guten Tag. Ja, ich bin Hörspielmacher, genau. Und Komponist auch, Musiker. Ich mache elektronische Musik. Und ich habe sehr früh angefangen, mich von Kafka inspirieren zu lassen. Tatsächlich kam das auch über die Schule. Das war mal so ein typischer Fall, wo der Lehrer viel innovativer war als die langweiligen Schüler und Schülerinnen. Es gab außer mir und einer anderen Schülerin niemanden in der Klasse, der Kafka weiterlesen wollte. Das ging irgendwie in der 9. Klasse los. Und ich weiß nicht mehr, welche Geschichte es war. Ich glaube, das Gesetz oder so ähnlich. Ich war total fasziniert von seiner Sprache und auch davon, dass man nicht sofort alles ausdeuten konnte. Und die meisten anderen konnten damit nichts anfangen und haben tatsächlich dafür votiert, dass Kafka nicht weitergelesen wird. Aber ich habe den dann alleine weitergelesen und habe dann auch zu der Zeit angefangen, mit so einem Vierspurgerät und Synthesizern und so weiter Musik zu machen, schon sehr früh, Anfang der 80er. Und das hat auch meine Texte total beeinflusst damals. Und später bin ich dann Hörspielmacher geworden und ich würde sagen, dass Kafka auf jeden Fall in meiner Sprache schlummert. Also taucht immer wieder auf und die Art, ich finde es auch toll, dass Sie auf den Humor hinweisen, den habe ich bei ihm nämlich auch immer gesehen. Aber die Art, wie er Traumbilder darstellt, denn er benutzt eigentlich eine irrationale Traumsprache, die aber in sich ein geschlossenes, logisches System abbildet. Wenn man von draußen reinschaut, denkt man, da bilden sich so Widerhaken im Kopf, finde ich, und man steigt irgendwie nicht durch seine, durch die Logik seiner Welt durch, aber sie scheint eine inhärente Logik zu besitzen. Das ist das Faszinierende bei ihm.
Herr Kubin, das haben Sie wunderbar formuliert und nicht Sebastian Google, sondern unsere Stefanie von Oppen hat gleich irgendwie die Ohren gespitzt und sofort ein Buch in der Hand. Ich glaube, Traumsprache, das hatte ich gerade getriggert. Stefanie.
Ja, genau. Kafka träumt heißt ein weiteres Buch, was auf unserer Empfehlungsliste steht. Kafka träumt wurde herausgegeben und kommentiert, ausgewählt von Manfred Müller. Und genau das hat die Träume, also viele der Träume, die eben in den Briefen vorkommen und an verschiedenen Stellen in den Tagebüchern nachzulesen sind, die hat er mal so gesammelt und kommentiert. Und es gibt eben diese wunderbare Geschichte, dass Kafka sehr gerne nachmittags auf seinem Kanapee gelegen hat und da so vor sich hin geträumt, so Wachträume quasi hatte. Und diese Träume sind eben wirklich so wahnsinnig bildhaft. Man kann natürlich an jeder Stelle sehen, die sind wirklich eingeflossen. Davon hat er sich sehr inspirieren lassen. Und die sind eben zum Teil durchaus total schräg und lustig. Und das, ich wollte auch noch mal sagen, dieser Humor, der ist auch in seinen ganzen düsteren Werken ist er sehr ersichtlich, weil er einfach zeigt, dieser Kafka hatte einfach eine unglaublich tolle Distanz zu sich selber. Er hat sich selber nicht gefeiert, sondern er hat sich auch selber als sehr ironisch betrachtet. Und das ist einfach auch eine ganz große Stärke von ihm.
Herr Kubin, das ist vielleicht auch ein Buchtipp noch für Sie. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf.
Gerne geschehen.
Alles Gute. Und wir gehen weiter zu Marianne Koch aus Witten. Hallo.
Ja, hallo. Ja, zwei kurze Dinge wollte ich zu Kafka erzählen. Das eine, es wurde ja schon sehr ausführlich darauf eingegangen, Kafka und junge Leser. Also ich gehöre jetzt in die Generation, meine Gymnasialzeit, die war in den 60ern und 70ern. Und wir hatten einen hervorragenden Deutschunterricht, aber wir hatten einen nicht so hervorragenden Geschichtsunterricht. Also die depressive Situation einer 16-Jährigen, die fand sich total wieder in diesen Kurzgeschichten. Also mich hat die Verwandlung angesprungen. Und dann gab es noch eine kleine Erzählung, die hieß Der Hungerkünstler. Das werde ich nie vergessen. Ich hatte wirklich das Gefühl, da bringt einer in Worten auf den Punkt, was ich schon die ganze Zeit fühle. Ich denke, bei uns war es mehr, wahrscheinlich hat jede junge Generation ihre eigenen Gründe, so Entfremdung zu empfinden. Und wir waren so die sogenannte Kriegsenkelgeneration, die zwar tolle Dinge lernen konnte, aber irgendwie wurden wir doch sehr angeschwiegen über das, was in unseren Familien kurz zuvor passiert war. Und das hat auch dazu geführt, dass man sich in dieser Welt mit einem Mal verstanden gefühlt hat. Also mir ging es damals so.
Frau Koch, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Liebe nach
Witten. Darf ich noch eine kleine Sache erzählen?
Aber sicher.
Die ist mir ziemlich wichtig. Und zwar geht es jetzt weniger um den Inhalt als um die Sprache von Kafka. Ich habe viele Jahre später mal ein Jahr in Italien Deutsch unterrichtet, in Rom. Auch junge Leute in der Schule, die waren alle so 15, 16, 17 Jahre.
Und die wurden auch mit den verschiedenen Autoren konfrontiert und Textauszügen. Und ich hatte immer in dem Gefühl gelebt, Kafka ist ein sehr schwerer Autor. Das ist ganz schwere Kost, ganz schwierig. Ich hatte mich inzwischen sehr ausführlich mit Thomas Mann beschäftigt. Und dann sagten mir diese jungen Leute, die halt eben in der deutschen Sprache nicht sicher waren, na, Kafka ist toll, den verstehen wir hervorragend. Und da habe ich zum ersten Mal Kafkas Sprache aus einem neuen Blickwinkel gesehen.
Ja. Ja, das ist das
kristallklaren Satz, ja.
Das ist das Faszinierende, diese Tiefgründigkeit, diese Unerschöpflichkeit steht in ganz einfachen, klaren Sätzen.
Ja, ne? Und das kam an bei den Leuten, die in der deutschen Sprache noch gesucht haben. Also die sagten, ja, Thomas Mann, um Gottes Willen, da gehen Sätze über zwei Seiten, aber Kafka, den können wir gut verstehen.
Toll. Frau Koch, ich danke Ihnen. Alles Gute nach Witten. Machen Sie es gut. So, und jetzt läuft uns die Zeit davon, aber wir wollen noch unbedingt an eine Kafka-Stimme hören, hier in der Lesart. Wir hatten in der letzten Woche eine tolle Reihe Mein Kafka, in der Schriftstellerinnen und Schriftsteller sich geäußert haben über ihre persönlichen Kafka-Lektüren. Und einen haben wir uns aufgehoben. Rainer Stach nämlich. Er ist der deutsche Kafka-Mann geworden, mit einer riesigen Biografie in drei Bänden, mit über 2000 Seiten. Über 18 Jahre hat Rainer Stach als Privatgelehrter, freier Autor daran gearbeitet, seine ganze Existenz dran gesetzt. Und jetzt hören wir ihn mal kurz, wie er davon erzählt. Los geht's.
Mein Kafka.
Das ging mir so unter die Haut, so ungeschützt auch.
Der hat's wirklich faustdick hinter den Ohren. Schriftstellerin und Autorin zum Jubiläum des Jahrhundertdichters.
Wie kann man mit so wenig Sätzen so viel anrichten?
Über den großen Säulenheiligen.
Mit den Beinen durch die Decke stoßen.
Über seine Geheimnisse.
Alles sehr, sehr merkwürdig.
Und Kafka-Momente.
Kafka schreibt für uns alle, aber nicht allen bekommt er gleichermaßen gut.
Ja, ich bin Rainer Stach, ich bin von Haus aus Literaturwissenschaftler, habe über Kafka promoviert und dann, nachdem ich eine Zeit lang Lektor war in einem Verlag, habe ich dann mich entschlossen, eben diese dreibändige Biografie zu schreiben. Man hat mit Kafka assoziiert Arbeit, intellektuelle Arbeit und nicht etwa Lesegenuss, geschweige denn Unterhaltung, das gar nicht, ne? Und bei mir hat sich das radikal geändert, als ich so 27, 28 Jahre alt war, denn da habe ich zum ersten Mal die Tagebücher gelesen und dann sofort im Anschluss alle Briefe, die ich bekommen konnte. Die Briefe an Milena waren ja schon längst auf dem Markt, das wusste ich aber nicht. Briefe an Felice Bauer auch. Das ging mir so unter die Haut. Dieser Mensch war mir plötzlich derart nah. Man identifiziert sich dann mit so jemand, der so wahrhaftig über sich selber schreibt und so ungeschützt auch. Später wurde ich dann natürlich neugierig drauf, wie kommen denn solche Texte überhaupt zustande? Was hat denn dieser Mensch erlebt, um solche Texte schreiben zu können? Also was ist jetzt an ihm so radikal und uns das Gefühl vermittelt, das ist auch ein Autor des 21. Jahrhunderts. Da ist er wirklich ganz alleine, unter seinen Zeitgenossen meine ich, ja. Also was mich jetzt im Moment interessiert, wieso eigentlich in der Rezeption dieser Ausnahmestatus? Wieso wurde dieser Mensch zur Popfigur, die anderen aber nicht? Und früher hat man gedacht, ja wunderbar, bei diesem Autor gibt es auch komische Stellen. Das versöhnt uns wieder ein bisschen mit ihm. Es sind aber mehr als nur komische Stellen. Mittlerweile denke ich, das ist ein ganz wichtiges Moment bei ihm, ein fundamentales Moment. Das ist für ihn ein Garant dafür, dass wir trotzdem frei sind und nicht dem Schicksal ausgeliefert sind. Wir können selbst über schlimme Dinge lachen.
Eine letzte Stimme in unserem Kafka-Special hier in der Lesart von Rainer Stach zum 100. Todestag. Danke an Stefanie von Oppen, danke an Sebastian Gugolz, danke an alle Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht haben. Sorry für die jetzt noch in der Leitung sind. Unsere Zeit ist leider zu Ende.